Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus Matthäus Evangelium betrachten. Und zwar schlagen wir dazu Kapitel 26 auf und nehmen zum Gegenstand den Vers 64. Matthäus 26, Vers 64. Da sagt Gottes Wort. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Soweit. Dieser verlesene Vers schildert uns einen Ausschnitt aus der Verurteilung Jesu vor Kaiaphas, dem hohen Priester. Wir werden also hineingeführt in eine Zeit, in der der Sohn Gottes im Fleische auf dieser Erde war. Und darum wollen wir aus diesem Satz drei Schwerpunkte, mit denen sich hier das Wort Gottes befasst, mit denen uns Mitteilung gegeben ist, wir wollen das ein wenig besehen. Drei Schwerpunkte in diesem einen Vers. Erstens wird uns die Person des Herrn gezeigt. Und zweitens das vollbrachte Werk des Herrn und drittens die herrliche Erscheinung des Herrn zum Gericht. Als nun der Herr Jesus vor dem ganzen Sinedrium und dem hohen Priester zur Verantwortung stand, antwortete er nichts auf ihre verlogenen, widersprechenden Anklagen gegen ihn. Ich glaube, dass es das Einzige ist, was man tun sollte im Erlernen des Wesens Christi gegen Verlogenheiten. Erst als der hohe Priester aufstand und ihn bei dem lebendigen Gott beschwor, zu sagen, ob er der Christus, der Sohn Gottes sei, da tat er erstmals wiederum seinen Mund auf und sagt einfach, aber wahr, dass das von Kaiaphas Geredete richtig sei. Das ganze Geschehnis bei der Verurteilung Jesu hängt danach davon ab, ob er, der Herr, die richtige Person sei. Darum ging es. So bezeugt also gleichsam der Herr in seiner demütigen Art, dass er der Christus, der Sohn Gottes sei. Er ist, können wir dazu sagen, Gottes Gesalbter und Gottes Sohn. Und das wird uns bereits in Psalm 2 ausgedrückt, Vers 6, dass Gott ihn als seinen König auf Zion gesalbt habe. Und im nächsten Vers 7 erzählt dann der Gesalbte von dem Beschluss, in dem Jehova ihn zu ihm gesprochen hat. Und was hat er da gesagt? Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und dabei gelangen wir zu einer Frage, ob der damit verbundene Beschluss, von dem hier geredet wird, neben seiner Menschwerdung in Verbindung seiner Zeugung sich auch rein als Beschluss ohne Zeugung und ohne Menschwerdung auf die Gottessohnschaft bezieht. Die Frage bedeutet, ob der Herr Gottes Sohn dem Geiste nach an diesem Geschehenszeitpunkt von Psalm 2, Vers 7 geworden ist. Wir glauben, dass die Aussage, du bist mein Sohn, sich auf die ewige Gottessohnschaft bezieht und heute habe ich dich gezeugt, sich ausschließlich auf seine Fleischwerdung bezieht. Daraufhin zerreißt, wie wir wissen, der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, Vers 65 im Textwort. Nach 3. Mose 21, 10 und Kapitel 10, Vers 6 war es von Gott her streng untersagt, dass ein Hohepriester seine Kleidung zerreißen durfte. Hier finden wir also wiederum ein sündlich-menschliches Thema. Da wird die Wahrheit als Gotteslästerung und das geschriebene Wort der Tora wird die Wahrheit als Gotteslästerung in irgendeiner Weise umgekehrt vollzogen. Und wir weisen praktisch die Worte und das Verhalten des hohen Priesters mit ganzer Herzenskraft zurück. Warum? Weil wir im Glauben das Zeugnis Gottes über seinen geliebten Sohn an uns bereits vollzogen haben. Wer den Sohn ehrt, ehrt auch den Vater, Johannes 5, 23. Mit Sicherheit ist die Person des Herrn so wunderbar, dass wir sie mit unserem beschränkten Verstand nicht zu fassen vermögen. Jene fünf Sinne, die uns gegeben sind, reichen nicht hin, um die Fülle des Christus in uns aufzunehmen, zu erfassen, zu durchdenken oder gar zu verstehen. Und deswegen sagte einst der Herr, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Matthäus 11, 27. Es genügt uns im Erkennen Jesu, dass er die richtige Person ist. Es genügt. Das heißt, die Offenbarung selbst ist, zu allen Zeiten hat der Feind listige Angriffe gegen die Person des Herrn Jesus geführt. Es begann bereits bei seiner Geburt durch Herodes. Später in der Infragestellung seiner Gottessohnschaft am Tage seiner Versuchung, als Satan sprach, wenn du Gottes Sohn bist. Leider kommen diese Angriffe nicht nur aus dem liberalen Lager, sondern der Feind, der Bösewicht, verwendet auch jene, die sich Christen nennen, um die Person Jesu herabzusetzen, herabzuziehen. Es ist nicht unsere Sache und schon gar nicht hier an dieser Stelle auf solche Leute einzugehen. Doch sollten sich alle wahrhaften Kinder Gottes hüten, von diesem verderblichen Sauerteig sich anstecken zu lassen. Nicht wir, sondern der Herr selbst weist in seiner schlichten Ausführung, denn dem Kajaphas damals gegenüber, auf seine Person als erste Hauptsache hin. Das waren ja die Ausführungen Jesu selbst, die uns hier mitgeteilt sind. Und die zweite Hauptsache ist sein vollbrachtes Werk. Denn er sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht. Niemals hätte er diesen Ehrenplatz auf dem Throne Gottes eingenommen, wenn er nicht alles erfüllt, wenn er nicht alles vollbracht hätte. Und derselbe, der in Psalm 2 sagte, du bist mein Sohn. Derselbe ist es, der nun zu dem Herrn spricht, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Psalm 110, Vers 1. Diese Tatsache ist von außerordentlich großer Bedeutung, weil der Heilige Geist genau diese Stelle wiederholt in der Heiligen Schrift betont. Wir müssen darauf Acht geben, dass alles geschriebene Wort Heilige Schrift ist. Aber dann, wenn die Bibel dazu übergeht, bestimmte Aussagen zu wiederholen, wir auch selbst darin einen gehobenen Wert der Aussage erkennen sollen. Derselbe große Feind, der die Angriffe auf die Person oder gegen die Person Jesu Christi macht, setzt alle möglichen Hebel in Bewegung, um das vollbrachte Werk Jesu Christi, des gesalbten Gottes, zu verkleinern, gering zu machen oder für ungültig zu erklären. Doch die geistinspirierten heiligen Schriften bezeugen die zweite Tatsache in klaren, in wahren, in bestimmten Worten als unumstößliche Tatsache. Wir lesen, dass im Alten Testament der Priester täglich dastand. Der Dienst im Alten Testament des Priestertums war ein stehender. Da heißt es oft, dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden wegnehmen konnten. Ihr aber, jetzt kommt unser Herr, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, sich auf immer da gesetzt, zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße, nach Hebräer 10, Vers 11 bis 13. Gott fordert also seinen geliebten Sohn auf, sich zu seiner Rechten zu setzen. Das ist ja der Aussagewert hier. Warum? Weil er mit diesem seinem wunderbaren Erlösungswerk am Kreuz auf ewiglich zufrieden war. Und nicht allein das. Der Herr selbst sagte, dass er überwunden habe und sich mit seinem Vater gesetzt habe auf seinem Thron nach Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wenn er nun zum hohen Priester und dem ganzen Sinedrium sagte, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, so bedeutet dies das, dass er im Begriff war, das große Opfer zu vollbringen und dass ihn nichts, gar nichts daran hindern konnte, denn es war der feste Beschluss des dreieinigen Gottes von Ewigkeit. Ein Fehlschlag war einfach ausgeschlossen, war unmöglich. Der Beschluss Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erden ist, der sichtbaren und unsichtbaren Welten, stand dahinter. Aber Kaiaphas verwarf auch diese zweite Behauptung des Herrn. Und das Sinedrium antwortete und sprach, er ist des Todes schuldig, Vers 66 des Textwortes. Die wirklichen Gläubigen aller Zeiten seither aber halten den Ausspruch Jesu im Glauben fest. Es ist uns vielmehr ein reicher Trost zu wissen, dass er, unser Herr, zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, wie Paulus dies in Epheser 1, Vers 20 oder im Hebräer 1, 3 oder 8, 1 ausführt. Auf diesem Fundament und Felsen Christus stehen wir mit gereinigten Herzen, mit gereinigten Gewissen. Durch das Blut des Christus abgewaschen, dürfen wir seine Gemeinschaft genießen, indem wir Frieden mit Gott im Herzen tragen. Das ist ein anderer Friede als bei den Friedensmarschierern, bei denen dann 1,2 Millionen Schaden hinterlassen worden ist, hier in Frankfurt vor wenigen Tagen. Und der dritte Punkt ist, dass er, unser Herr, auf den Wolken des Himmels kommen wird. Sehr wohl hat unser Herr es diesem Kaiaphas und dem jüdischen Sinedrium gesagt. Nichts hat er ihnen verborgen. Nichts war ihnen vorenthalten. Das bedeutet, dass sie in voller Verantwortung den Worten Jesu gegenüberstanden, wie auch wir, ein jeder von uns, den Worten des lebendigen Gottes in Verantwortung gegenübersteht. Jawohl, er sagt es aber auch uns und allen, die Ohren haben, zu hören. Die natürlich keine Ohren haben, denen sagt er es nicht. Wer jetzt nicht hört und im Glauben den Sohn Gottes zur Rechten der Majestät sitzen sieht, der wird ihn dennoch einmal sehen. Aber wenn er dann kommt, mit den Wolken vom Himmel her, wie die Bibel es sagt. Und die Bibel, Gottes Wort, redet so klar und spricht, jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes, ja, Amen. Offenbarung 1, Vers 7 finden wir die Worte. Eine gewaltige, eine prophetische Beschreibung finden wir in den Mitteilungen der Psalmen. Da heißt es in der Beziehung der Erfüllung dieser Worte, dass der Herr Jesus wiederkommen wird als Sohn des Menschen, da heißt es, da wankte und bebte die Erde. Und die Grundfesten der Berge erzitterten. Und wankten, weil er Gott entbrannt war. Und da ein Stück weiter, und er neigte die Himmel und fuhr hernieder. Das ist das zukünftige Geschehnis der Wiederkunft unseres Herrn. Und Dunkel, das heißt Sünde, war unter seinen Füßen. Und es donnerte Jehova in den Himmeln, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Psalm 18, Vers 7 bis 13. Wir dürfen es zu Hause nachlesen. Einen Vermerk daran schreiben, dass das zukünftige Musik unseres Gottes ist. Wir müssen die Rede der Prophetie verstehen, wenn diese Mitteilung hier in der Vergangenheit gesprochen werden. Das tun die Propheten an vielen Stellen. Wir denken an Jesaja, der damals sagte, ein Kind ist uns geboren. Das war aber zukünftiges Geschehen. So auch hier. Ich wollte das nur als Beispiel einfügen. Sehr wahrscheinlich konnte dieser hohe Priester und die Pharisäer, wie auch alle die übrigen Schriftgelehrten, theologisch ausgebildeten Glieder des Sinedriums, über bedeutungslose Spitzfindigkeiten klügeln und argumentieren, aber die geistliche Bedeutung des Werkes Jesu war ihnen verborgen, war ihnen verschlossen. Die Bibel sagt in Psalm 25, Vers 14, das Geheimnis Jehovas ist für die, welche ihn fürchten. Das darf auch hier gesagt werden. Jawohl, das Kommen oder die Erscheinung des Herrn auf den Wolken des Himmels mit Macht ist eigentlich nach Matthäus 24, 30 die dritte Hauptsache. Und es ist der Wunsch jedes treuen und zugleich auch demütigen Gotteskindes, mit ihm, mit dem Herrn zu kommen. Denn wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, wenn also der Christus vor der Welt offenbar werden wird, der bislang der verlorenen Welt nicht offenbar war, da heißt es, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit nach Kolosser 3, Vers 4. Dann ist es soweit. Wenn der Christus der Welt offenbar werden wird, dann werden auch wir der Welt offenbar werden, wer wir wirklich sind, nicht in uns selbst, sondern in Christus. Das ist das wirkliche Christus in euch. Das wird offenbar. Und jeder, der heute nicht mit seinen Sünden zu Christus kommt aus der Verlorenheit, der sich Gott nicht stellt als ein verlorener Sünder, weil der Stolz des Menschen nicht zulässt, wird einmal schuldig sein an dem Blute des Christus. Darum haben wir den Auftrag, das Wort des Evangeliums zu bezeugen, solange es heute heißt. Aber dieses Heute wird abgelöst von einer Nacht. Die Bibel sagt, da niemand mehr würgen kann. Aber diese Offenbarung, die den Christus und mit dem Christus uns offenbar werden lässt, ist die Offenbarung der Söhne Gottes nach Römer 8, Vers 18 bis 19. Damit wir die Zusammenhänge kennenlernen. Und dann sagt die Bibel, und die Kriegsheere, die in den Himmeln sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand, Offenbarung 19, Vers 14. Das ist das Kommen Jesu zum Gericht. Und genau dahin, an diese Stelle, deutet auch die Aussage in Judas, Vers 14, worin Henoch, der siebente von oder nach Adam, weissagte, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen. Hierbei handelt es sich aber nicht um die Ankunft des Herrn Jesu und um unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, nach 2. Thessalonicher 2,1. Das sind zwei zeitlich verschiedene Geschehnisse, die durch Gottes Wort auseinandergehalten werden, und wir tun gut daran, das, was Gottes Wort trennt, nicht zusammenzupressen. Denn da kommt dann eine andere Lehre heraus. Vielmehr handelt es sich um den Tag, wenn er Vergeltung gibt denen, sagt die Bibel, die Gott nicht kennen. Und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Da heißt es wörtlich, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, nach 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 9. Aber der Feind ist es, welcher beständig an dieser Tatsache sich zu schaffen macht und darum nicht wenig herumrüttelt. Der Feind will das nicht. Aber das Nichtwollen eines besiegten Feindes ändert nichts am Willensvollzug unseres Gottes. Auch flüstert er Gläubigen ins Ohr, also solche, die noch Ohren haben, dass es eine solche Rache Gottes, solch grausame Vergeltung, ein so schreckliches Gericht, wie es in der Bibel steht, gar nicht geben dürfte. Da es sich mit der viel beschriebenen Liebe Gottes auch nicht übereinstimmt. Das sagt nicht die Bibel, das sagen Menschen. Die Heilige Schrift redet aber so klar und so deutlich, wie sie es nicht in jeder Weise über manch andere Fragen tut, wie gerade in dieser Frage. Das kommende und vor uns liegende Gericht ist der Tag der Rache unseres Gottes nach Jesaja 61, Vers 2 gegenüber alle, die nicht geglaubt haben. Nicht wie wir glauben, sondern geglaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat. Das ist ein Unterschied. Denn Glauben, wie wir meinen, glauben zu müssen, ist Selbstbetrug. Wir müssen den Glauben unseres Herrn Jesus Christus annehmen. Dann liegen wir recht. Dann erfassen wir auch das, was die Heilige Schrift sagt. Die Lehre vom ewigen Gericht gehört auch zu dem Wort von den Anfängen des Christus nach Hebräer 6, Vers 1 bis 2. Dort steht das. Das Opfer Jesu Christi galt am Kreuz von Golgatha der Erlösung, aber auch von Gericht, welches auf jedem sündlichen Menschen, der hier auf dieser Erde geboren wird, liegt. Darum brauchen wir einen Heiland. Darum braucht jeder von uns persönliche Begegnung mit Jesus, dem Herrn. Darum brauchen wir Rettung. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte Christus nicht zu leiden und zu sterben brauchen. Aber wir sehen die Verantwortung, in die Gott uns hineingerufen hat. Wir sind hineingestellt in die Verantwortung, als verlorene Menschen zu Christus zu kommen und ihm Gott zu sagen, Herr, ich bin ein von Natur aus ein sündlich Verlorener, rette du mich. Die ärgste Krankheit ist nicht die Pest, sondern die Sünde. Die Bibel sagt, dass die Sünde der Leute Verderben sei, nicht die Pest. Die Vergebung im Blute des Lammes wird allein durch Glauben wirksam. Wir haben nicht in der Gnade unsere Rechtfertigung, sondern im Glauben, sagt die Bibel Gottes Wort. Und der Glaube ist unser Verantwortungsteil. Nehmen wir das als Aussage der Heiligen Schrift zu Herzen. Deshalb hat der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 24 so deutlich geredet und gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ein ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Manche glauben das nicht. Wir sehen eben, dass es eine Sache des Glaubens ist, zu glauben oder nicht zu glauben. Und wenn ich nicht glauben will, kann ich auch nicht glauben. Ist klar. Deshalb ist nicht glauben können die Frage, ob wir glauben wollen. Freuen wir uns über die Tatsache, so viel diese Errettung in Jesus Christus angenommen haben, das, was wir heute hörten, sind drei Aussagen der Heiligen Schrift in einem Vers, Aussagen, die der Herr selbst bezeugte, Worte Jesu. Mitteilungen in dieser Art sollten das Herz eines jeden Erretteten, eines jeden Gläubigen, mit großer Freude und zugleich auch mit Anbetung erfüllen. Amen.